请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt Sie Juliane Miller. Folgendes haben wir am Donnerstag, den 19. März 2026, für Sie im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, dann folgt die Sendung vom Mosaik, in der Uta Rindfleisch über die Geschichte der Tabakindustrie in Taiwan berichtet. Danach folgt in Rund um die Insel mit Elon Huang Teil 2 des Interviews mit der jungen Taiwan-Initiative. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Zunächst die Schlagzeilen. Finnische Abgeordnete besuchen Taiwan. Taiwanischer Präsident begrüßt Delegation aus St. Vincent und den Grenadinen. Lai Ching-te betont Rolle der Sonnenblumenbewegung in der wirtschaftlichen Entwicklung Taiwans. Und nun die Meldungen im Einzelnen. Die taiwanische Vizepräsidentin Xiaobi Kim hat am gestrigen Mittwoch eine parteiübergreifende Delegation des Taiwan-Freundschaftskreises des finnischen Parlaments begrüßt. Obwohl Taiwan und Finnland weit voneinander entfernt seien, gäbe es sehr viele Gemeinsamkeiten. Menschen in Taiwan würden kulturelle Vielfalt schätzen und auch finnische Kultur sei in Taiwan sehr beliebt, beispielsweise die Moomins sowie finnische Rockmusik. Darüber hinaus habe Finnland eine führende Position in den Bereichen Telekommunikation und Raumfahrttechnologie. Taiwan verfüge derweil über Vorteile in den Bereichen Halbleiter- und Elektronikfertigung. Dies sei für beide Länder eine entscheidende Gelegenheit zur Zusammenarbeit. Die Vizepräsidentin wies darauf hin, dass Taiwan und Finnland den festen Glauben an Freiheit und Demokratie teilen. Beide Länder sehen sich zudem vielen gemeinsamen Bedrohungen und Herausforderungen ausgesetzt, darunter Falschinformationen, Bedrohungen der Cybersicherheit sowie Störungen von Unterseekabeln. Doch Herausforderungen bedeuten auch Chancen. Xiao hoffe, dass Taiwan und Finnland ihre Zusammenarbeit weiter vertiefen, indem sie ihre demokratischen Systeme stärken und ihre Fähigkeit verbessern, auf solche Störungen zu reagieren. Der taiwanische Präsident Lai Ching-te hat am gestrigen Mittwoch den stellvertretenden Premierminister von St. Vincent und den Grenadinen empfangen. St. Clair Leacock ist zugleich auch der Minister für nationale Sicherheit und Einwanderung des Inselstaates. Präsident Lai sagte, es handele sich um die erste Delegation seit Amtsantritt der neuen vincentianischen Regierung Ende letzten Jahres. Er dankte St. Vincent für die Bedeutung, die den freundschaftlichen Beziehungen zu Taiwan beigemessen werde. In diesem Jahr jähre sich die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen den beiden Ländern zum 45. Mal, so der Präsident weiter. Diese tiefe Freundschaft sei wie der berühmte karibische Rum, der mit zunehmendem Alter immer aromatischer und besser werde. Taiwan fühle sich geehrt, in Bereichen wie Medizin, öffentliche Gesundheit, Landwirtschaft, Bildung sowie Kommunikationstechnologie ein verlässlicher Partner von St. Vincent zu sein. Er hoffe, dass unter der neuen vincentianischen Regierung die beidseitigen Beziehungen weiter vertieft werden können, so Lai. Zudem hoffe er, dass St. Vincent und die Grenadinen Taiwans internationale Beteiligung weiterhin unterstützen werden, damit sich beide Länder auf internationaler Ebene gegenseitig unterstützen und gemeinsam einen Beitrag zu globalen Themen leisten können. Die Besucher seien alle zum ersten Mal in Taiwan, so Präsident Lai. Er hoffe, dass sie dadurch Taiwan besser kennenlernen und beide Länder in Zukunft weiter gegenseitig ihren Wohlstand und ihre Entwicklung fördern können. Am gestrigen 18. März jährte sich die taiwanische Sonnenblumenbewegung zum 12. Mal. Die von Studenten geführte Protestbewegung richtete sich gegen ein geplantes Dienstleistungsabkommen mit China, das als Bedrohung für Taiwans Souveränität angesehen wurde. In seiner Funktion als Vorsitzender der Demokratischen Fortschrittspartei sprach der taiwanische Präsident Lai Ching-te auf einer Parteisitzung. Dabei betonte er, dass die Bewegung das Bewusstsein der Bürger geweckt habe und die Bevölkerung dazu veranlasst habe, die Risiken einer übermäßigen Abhängigkeit von China zu hinterfragen und sich für eine aktive Teilnahme an der globalen Wirtschaft zu entscheiden. Dies habe zu den heutigen Erfolgen der taiwanischen Wirtschaftsentwicklung geführt. Am 16. März habe sich außerdem die Wilde Lilienbewegung zum 36. Mal gejährt. Diese Studentenbewegung habe die vollständige Neuwahl des taiwanischen Parlamentes sowie die Direktwahl des Präsidenten durch die Bürger vorangetrieben. 1996 habe Taiwan dann erstmals den Präsidenten direkt gewählt und im Jahr 2000 kam es zum ersten Machtwechsel zwischen politischen Parteien. Präsident Lai sagte weiter, bei der Sonnenblumenbewegung vor 12 Jahren hätten sich Studenten und Bürger engagiert, um die übereilte Verabschiedung des Dienstleistungsabkommens zu verhindern. Dadurch habe sich die Gesellschaft erneut Gedanken über die Richtung der zukünftigen wirtschaftlichen Entwicklung gemacht. Unter der Regierung der Kuomintang sei die taiwanische Wirtschaft eng mit China verworben gewesen. Dies habe zu einer Stagnierung der wirtschaftlichen Entwicklung Taiwans geführt. In den anschließenden 10 Jahren unter der von der DPP geführten Regierung wurden Unternehmen ermutigt, in Taiwan Fuß zu fassen, sich global aufzustellen und weltweit zu investieren. Dadurch sei die taiwanische Gesamtentwicklung vielfältiger und widerstandsfähiger geworden. Der Streit zwischen Taiwan und Südkorea über die Bezeichnung Taiwans im südkoreanischen E-Arrival-Card-System geht in die nächste Runde. Nachdem Südkorea eine Aufforderung, die Bezeichnung Taiwans als China in Klammern Taiwan zu ändern, nicht nachgekommen ist, nutzt die taiwanische Regierung seit Anfang März die Bezeichnung Südkorea statt Republik Korea auf den Aufenthaltskarten von südkoreanischen Migranten in Taiwan. Zudem fordert Taiwan Südkorea auf, bis zum 31. März zu antworten. Sofern keine offizielle Reaktion ergeht, plant Taiwan auch in anderen Systemen die Bezeichnung Südkoreas zu ändern. Der taiwanische Außenminister Lin Xiaolong hat sich am heutigen Donnerstag bei einer Befragung im Parlament zu dem Vorgang geäußert. Dabei betonte er die guten Beziehungen zwischen Taiwan und Korea. Er hoffe, dass die südkoreanische Regierung die öffentliche Meinung in Taiwan und die Verhandlungen mit Taiwan ernst nehme und dass diese Angelegenheit auch für beide Seiten akzeptable Weise gelöst werden könne. Erstmals sind junge taiwanische Musiker gemeinsam mit der jungen deutschen Philharmonie auf Europa-Tournee. Das sei kein Zufall, so der Geschäftsführer des Orchesters Maximilian von Aulok, sondern beruhe auf den gemeinsamen Streben Taiwans und Deutschland nach musikalischer Bildung und demokratischen Werten. Das Besondere an der jungen deutschen Philharmonie, auch bekannt als Zukunftsorchester, sei die Graswurzel-DNA des Orchesters, erzählt Aulok im Interview. Es sei 1974 von einer Gruppe junger Musiker gegründet worden, um mehr Auftrittschancen zu schaffen. Die Musiker seien nicht nur Interpreten, sondern auch Entscheidungsträger. Von Aulok sagt, die Beziehung zwischen der jungen deutschen Philharmonie und dem taiwanischen National Youth Symphony Orchestra würden sich weiter vertiefen. Voraussichtlich 2027 würde die junge deutsche Philharmonie nach Taiwan kommen, um dort gemeinsam mit dem taiwanischen Jugendorchester aufzutreten. Unter der Leitung von June Merkel, einem Alumni der jungen deutschen Philharmonie und Musikdirektor des taiwanischen Jugendorchesters, wird das Ensemble auf Tournee durch Asien gehen und die Freundschaft zwischen Taiwan und Deutschland im Bereich der klassischen Musik weiter festigen. Kommen wir zur Börse. Der Aktienindex TAIEX ist heute um 658,90 Punkte gesunken, das sind 1,92%. Damit lag der Abschlusskurs bei 33.689,68. Das Handelsvolumen an diesem Donnerstag betrug 845,71 Milliarden Taiwan-Dollar, umgerechnet rund 21,40 Milliarden Euro. Es folgt das Wetter für Donnerstag, den 19. März. Heute ist es im Norden Taiwans bewölkt, bei Temperaturen bis zu 23 Grad. In Keelung im Nordosten ist auch Regen zu erwarten. Im Südwesten scheint derweil die Sonne bei Temperaturen zwischen 27 und 31 Grad. Und nun die Aussichten für morgen, Freitag, den 20. März. Im Norden bleibt es weiterhin bewölkt, bei Temperaturen bis zu 22 Grad. Im Süden sinken die Temperaturen leicht auf zwischen 27 und 29 Grad. Dabei bleibt es aber weiter sonnig. Sie hörten die Tagesnachrichten am Donnerstag, den 19. März 2026 von Radio Taiwan International. Weiter geht es nun mit dem Formosaik.
Am Mikrofon begrüßt Sie nun Uta Rindfleisch. Liebe Hörerinnen und Hörer, am 28. März wird in Pingdong das neue Kunstmuseum des Landkreises eingeweiht werden. Neu deshalb, weil bisher dort kein Kunstmuseum existierte. Anders jedoch als in der Stadt Neu-Taipei, dem ehemaligen Landkreis Taipei, wurde hier kein neues Museumsgebäude errichtet, sondern ein Teil der Pingtung 1936 Tabakkulturbasis renoviert, um das Museum aufzunehmen. Diese Tabakkulturbasis befindet sich auf dem Gelände der ehemaligen Pingtung Tabakfabrik. Als ich vor über 40 Jahren zum ersten Mal nach Taiwan kam und meine ersten Taiwan-Rundreisen machte, konnte ich noch viele Tabakfelder sehen. Heute sind diese fast ganz verschwunden. Es gibt nur noch vereinzelte kleine Anbauflächen, gewöhnlich aus historischen und experimentellen Gründen. Was man jedoch noch sehen kann, zum Beispiel in Meinung im Landkreis Kaohsiung oder in Fonglin und Fuli im Landkreis Hualien, sind sogenannte Yanlou, das sind hochragende Gebäude, in denen die Tabakblätter getrocknet und teilweise fermentiert wurden. Doch wie kam es zur Blüte und zum Niedergang der Tabakindustrie in Taiwan? Die Geschichte der Tabakindustrie in Taiwan spiegelt die politischen Umbrüche der Insel sehr gut wider. Von einer lokalen Pflanze über ein staatliches Monopol bis zu einer globalisierten Industrie. Tabak kam wahrscheinlich im 17. Jahrhundert nach Taiwan, als Handelskontakte mit Europa, China und Japan zunahmen. Während der Zeit der Zheng-Cheng-Kung-Herrschaft und später unter der Qing-Dynastie wurde Tabak schnell populär. Damals wurde Tabak vor allem in Zentral- und Südtaiwan lokal angebaut. Konsumiert wurde er als Rauchtabak in Pfeifen. Damals war die Produktion kleinbäuerlich und wurde nicht staatlich reguliert. Tabak gehörte bald zu den üblichen Alltagsgütern der ländlichen Bevölkerung. Die japanische Kolonialregierung hatte jedoch ihre eigenen Ideen, was den Tabakanbau anbelangte. Sie gründete ein staatliches Monopol, das die Anbauflächen und die Tabakproduktion streng kontrollierte. Die Verarbeitung und der Verkauf lagen ganz beim Staat. Ziel war es natürlich in erster Linie, hohe Steuern zu erheben. Es ging aber auch um Qualitätskontrolle und die Förderung einer modernen Industrie. Unter den Japanern entstanden also moderne Tabakfabriken, in denen Zigaretten produziert wurden. Sie bauten auch ein organisiertes Vertriebsnetz auf. Tabak wurde zu einer wichtigen Einnahmequelle der Kolonialverwaltung. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm die Regierung der Republik China die bestehende Struktur. Das Monopolbüro hieß nun das Taiwan Monopolbüro für Tabak und Spirituosen. Dieses kontrollierte neben dem Tabak also auch die Produktion und den Verkauf von Alkohol. In dieser Zeit war die Industrie stark reguliert, Importprodukte waren begrenzt und staatliche Marken wie Changshou, Langes Leben, und Xinleyuan, Neues Paradies, dominierten den Markt. In den 1960er und 1980er Jahren war Rauchen in Taiwan sehr verbreitet. Rauchen war ein Teil des sozialen Lebens, oft wurden anderen Zigaretten regelrecht aufgezwungen, was als Zeichen der Gastfreundschaft galt. Zigaretten waren ein Teil der Militär- und Arbeiterkultur und Zigarettenstangen waren beliebte Geschenke. Als Taiwan im Jahr 2002 der Welthandelsorganisation beitrat, musste das staatliche Monopol abgeschafft werden und der Markt für internationale Marken geöffnet werden. Das bedeutete natürlich, dass der Wettbewerb stark zunahm, aber auch das Marketing moderner wurde. Gleichzeitig begann Taiwan jedoch auch, strengere Gesundheitsregulierungen einzuführen. Seit dieser Zeit ist der Tabakkonsum deutlich gesunken. Abgesehen von Gesundheitskampagnen wurden Rauchverbote in Restaurants und öffentlichen Räumen erlassen und die Tabaksteuern deutlich erhöht. Die Bauern, die Tabak angebaut hatten, stellten sich nun auf andere Kulturen um, meist auf Tee, Gemüse oder Obst. Die Pingtung Tabakfabrik wurde 1936 errichtet, als die Kolonialregierung ihre industrielle Infrastruktur im Süden Taiwans ausbaute. Der Standort Pingtung bot sich an, weil er ideale Voraussetzungen bot, nämlich tropisch warmes Klima, das sich gut für den Tabakanbau eignete, große landwirtschaftliche Flächen in der Ebene, gute Eisenbahnverbindungen entlang der Westküste und die Nähe zu Tabakanbaugebieten. Die Tabakblätter wurden zunächst von den Bauern in den oben genannten Yenlo- oder Tabaktrocknungshäusern getrocknet und vorfermentiert. Diese hohen, schmalen Gebäude aus Holz oder Ziegeln mussten eine gute Belüftung aufweisen. Die Tabakblätter wurden auf Bambusstangen aufgehängt und auf mehreren Etagen gestapelt und langsam durch Luft oder Rauch getrocknet. Nach der Trocknung wurden die Tabakblätter gewogen, nach Qualität sortiert und vom Monopol abgekauft. Die Bauern dürfen ihren Tabak nicht frei verkaufen. Die Trocknung der Tabakblätter erfolgte deshalb dezentral, weil frischer Tabak viel Wasser enthält und sehr schwer ist. Durch die Trocknung reduzierte sich das Gewicht stark und machte den Transport billiger. Der Bau dieser Yenlo wurde vom Monopol gefördert, und zwar durch Baupläne, technische Anleitung und eine teilweise finanzielle Unterstützung. Heute sind vor allem im Landkreis Hualien noch einige dieser Yenlo erhalten. Manche wurden zu kleinen Museen, andere zu Cafés, Ateliers oder Gästehäusern umgebaut. Doch zurück zum Tabak. Von den Ankaufsstellen gelangten die Tabakblätter dann zu den Fabriken wie der in Pingtung. Dort wurden sie weiter fermentiert. Man mischte verschiedene Tabaksorten, die Tabakblätter wurden geschnitten und schließlich die Zigaretten hergestellt. Während der Kolonialzeit arbeiteten viele Menschen aus der Region in der Fabrik, besonders Frauen. Frauen galten nämlich als geschickter im Umgang mit den empfindlichen Tabakblättern. Sie konnten feine Sortier- und Rollarbeiten präziser ausführen und sie waren auch günstiger, da sie weniger Lohn als die Männer erhielten. Die Arbeit war körperlich nicht sehr schwer, erforderte aber viel Konzentration. Für viele junge Frauen aus ländlichen Familien war die Fabrik eine der ersten Möglichkeiten für ein regelmäßiges Einkommen. In Zeitzeugenberichten heißt es, dass die Frauen während der monotonen Arbeit oft gesungen hätten. Sie tauschten aber auch Nachrichten und Dorfgeschichten aus. Die Fabrik wurde also auch zu einem wichtigen sozialen Treffpunkt für die Frauen. Viele der Arbeiterinnen blieben dort jahrzehntelang beschäftigt. Im Vergleich zur Feldarbeit bot die Fabrik regelmäßige Arbeitszeiten, bessere Bezahlung und soziale Leistungen. Die Anlage in Pingtung war für ihre Zeit modern und bestand aus mehreren Industriegebäuden, nämlich Produktionshallen, Lagerhäusern und einem Verwaltungsgebäude. Die Architektur folgte der funktionalen Industriearchitektur der 1930er Jahre. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs übernahm die Regierung der Republik China die Anlage. Sie wurde Teil des staatlichen Tabakmonopols unter dem Taiwan Tobacco and Wine Monopoly Bureau. Auch noch während der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts war die Fabrik ein wichtiger Arbeitgeber der Region. Mit dem wirtschaftlichen Wandel Taiwans und dem Rückgang des Tabakkonsums verlor die Fabrik jedoch allmählich an Bedeutung und wurde schließlich geschlossen, bis es in die Pingtung 1936 Tabakkulturbasis umgewandelt wurde. Die historischen Gebäude wurden restauriert und zeigen noch immer typische Elemente der Industriearchitektur der Kolonialzeit. Die erste Sonderausstellung des Pingtung Kunstmuseums zeigt übrigens Werke von 16 japanischen Künstlern aus der Nachkriegszeit bis zur Gegenwart unter dem Thema »Wenn Blumen blühen«. Die Blumen sollen ein Symbol für die Verwandlung von der Tabakfabrik in eine Kunsthalle sein. Daneben gibt es aber auch eine Dauerausstellung unter dem Titel »Gewaltige Wellen brannten gegen die Küste« mit über 100 Werken aus der Sammlung des Museums und einigen Leihwerken, die sich auf die lokale Kultur und Geschichte konzentrieren. Übrigens gibt es auch in Taipei einen Kulturpark in einer ehemaligen Tabakfabrik, und zwar den Songshan-Kulturpark. Das war's für heute aus der Reihe von Mosaik. Auf Wiederhören. Am Mikrofon war Uta Rindfleisch.
Nun hören Sie Rund um die Insel.
Rund um die Insel. Herzlich willkommen zu der heutigen Ausgabe von Rund um die Insel. Am Mikrofon begrüßt Sie Ilon Huang. Heute geht es weiter mit meinem Gespräch mit Vicky und Hua Xu, beides Mitglieder der Jungen Taiwan-Initiative. Zu Ende des ersten Teils hatte Vicky davon gesprochen, dass eins ihrer Bestrebungen ist, dass man in Zukunft Taiwanisch und Chinesisch nicht mehr irreführend verwendet. Und was genau meint sie damit?
Also erstmal, ich glaube, wir können uns alle darauf einigen, dass alles, was wir mit Taiwan verbinden, ist Taiwanisch, wie zum Beispiel Bubble Tea oder TSMC, und alles, was wir mit China verbinden, ist Chinesisch, wie zum Beispiel BYD, Elektroautos und Temu. Häufig werden aber diese Wörter, wie gesagt, irreführend verwendet, und dafür jetzt ein Beispiel. Ich habe vor ein paar Jahren im Spiegelartikel von einer Umfrage gelesen, die auch sehr bekannt ist, bei denen in der Umfrage Taiwaner befragt wurden, wie sie sich zugehörig fühlen, also was die Identität ist. Mhm. Und da stellt sich halt heraus, dass 35% der Taiwaner sich ausschließlich oder auch als chinesisch bezeichnen würden. Und ich dachte mir da halt, was heißt das jetzt, dass die sich der Volksrepublik China zugehörig fühlen? Und das konnte ich mir nicht vorstellen, weil natürlich gibt es einige Fanatiker und auch TikTok beeinflusst immer mehr die jüngere Generation hier. Aber ich konnte mir nicht vorstellen, dass ein Drittel der Taiwaner aus Überzeugung sagen, ich fühle mich chinesisch. Und deswegen habe ich ja recherchiert und halt herausgefunden, dass bei der Umfrage eben nicht chinesisch im Sinne von der Volksrepublik gemeint ist. Also es wird nicht nach Zhongguo Daluren gefragt, was dann für alle sehr verständlich wäre, sondern nach chinesisch im kulturellen Sinne. Also es wird nur nach Zhongguren gefragt. Und das heißt, dass bei der Veröffentlichung der Umfrage die Begrifflichkeiten mit einer möglichen Übersetzung benutzt wurden, aber halt mit einer, die heutzutage ausschließlich mit der Volksrepublik China verbunden wird, oder halt in erster Linie, das ist auf jeden Fall die erste Assoziation, und eben nicht so, wie Taiwaner jetzt vielleicht in der Bedeutung das Wort chinesisch verstehen. Und natürlich greifen dann immer mehr Medien darauf zurück und so. Und ich habe mich darüber dann mit Verwandten und Freunden unterhalten. Und das Problem ist eben nicht nur in den Statistiken, das sind ja sozusagen Fakten dann, aber in der Formulierung und darin, dass den Taiwanern weder in Institutionen noch auf der Straße bewusst ist, dass eben alle außer in China und Taiwan mit dem Wort chinesisch die Volksrepublik China verbinden, also das Wort politisch wahrnehmen. Für die meisten Leute in Taiwan bedeutet chinesisch, also jetzt Zhongguo, ist sehr kulturell geprägt. Und ein plakatives Beispiel dafür: während der Corona-Pandemie hat Taiwan Europa mit FFP2-Masken ausgeholfen. Also es wurden FFP2-Masken mit der nationalen Fluglinie China Airlines nach Europa geflogen. Sehr viele Europäer dachten dann, kann ich auch nicht übel nehmen natürlich, dass das Geschenk aus China kommt. Und ja, genauso wie bei der Umfrage spielt es China total in die Hände, weil die dann theoretisch sagen können, seht her, ein Drittel der Taiwaner fühlen sich China, der Volksrepublik, zugehörig. Warum wollt ihr dann den Status quo in der Taiwanstraße unterstützen?
Ich denke, die chinesische Regierung bzw. CCP hat die verschiedenen Begriffe manipuliert. Das heißt, politisches China und kulturelles China sind ungleich. Wie sagt man das? Zum Beispiel, also wir sagen, es gibt so viele chinesische Städte in der Welt, zum Beispiel in Los Angeles, in Singapur und auch in andere Städte in der Welt gibt es viele chinesische Städte, aber die sind nicht Chinesen. Und auf Chinesisch gibt es Huaren und Zhongguoren, aber auf Englisch oder auf andere Sprache gibt es nur China oder Chinese, Chinesisch dafür. Deswegen, man hat ein bisschen verwirrt, was China bedeutet. Und ich muss das hier betonen, kulturelle China und geografische oder politische China sind ungleich. Mhm. Also zum Beispiel Japan hat die Gebäudetechnik von Arte China übernommen, und auch die Südkoreaner hat die Klamotte, die Begleitung auch so. Wir auch, wir haben die historische und so weiter, Esskultur und so weiter übernommen. Aber das bedeutet nicht, dass wir alle zusammengehören.
Genau, also ganz kurz dazu, also sozusagen der Lösungsansatz ist halt, dass alle Institutionen, also Behörden, Medien, Universitäten, Thinktanks und so weiter bewusst ist, dass man Zhongguo nicht immer mit Chinesisch übersetzen sollte, wenn es eben nicht explizit um die Volksrepublik geht. Viel besser ist es dann, Sinisch zu sagen bei so alten kulturellen Sachen oder wenn es halt um die Sprache geht, Mandarin zu sagen, weil, ja, also ich meine, ich finde einfach, Taiwan sollte jede Chance nutzen, um sich irgendwie zu differenzieren. Und ich weiß, dass manche denken, das ist jetzt, ja, Spitzfindigkeit, aber Sprache ist Macht und Sprache ist nie neutral und Sprache kann zur Manipulation verwendet werden.
Und die chinesische Narrative ist auch kritisch, zum Beispiel, solange sie in der Geschichte einen Bereich schon reguliert, dann, sie nennen das, dieser Bereich, geografischer Bereich, zu China gehört. Zum Beispiel Ost-Turkistan, Tibet, Vietnam und so weiter. Und das ist überhaupt in heutzutage, in moderner nationalen Recht, Unrecht.
Und warum ist dieses Thema aus eurer Sicht gerade jetzt so wichtig? Ich meine, es kam so ein bisschen schon heraus von dem, was ihr sagt, aber ist das zum Beispiel heutzutage aus eurer Sicht wichtiger als zum Beispiel vor 20 Jahren oder so?
Also erstmal vielleicht, warum ist es denn überhaupt wichtig? Also einmal ist es persönlich wichtig für mich, weil es hat sich schon immer falsch angefühlt, zu sagen Chinesisch, wenn es nichts mit China zu tun hat. Wenn ich sage, ich kann Chinesisch sprechen, dann war meistens die Antwort, ah, du kommst aus China. Es wird nicht an Singapur gedacht, es wird nicht an Taiwan gedacht. Und wie gesagt, weil einfach dieser Begriff schon lange mit der Volksrepublik China verbunden wird. Und zum anderen ist es natürlich geopolitisch wichtig, weil die Kommunistische Partei diese Übersetzungsungenauigkeit ausnutzen kann, weil es perfekt in ihr Narrativ passt, dass die Taiwaner keine eigene Identität haben und dass wir kein Selbstbestimmungsrecht haben. Und also ich weiß zum Beispiel, dass die Umbenennung von China Airlines in Taiwan Airlines unmöglich ist, weil China einfach eine viel zu große wirtschaftliche Macht ist und Taiwan könnte dann nirgendwo mehr landen. Aber es wird einfach durch diese begriffliche Ungenauigkeit legitimiert, dass wir zum Beispiel in den Olympischen Spielen als Chinese Taipei auftreten müssen. Und dagegen kann Taiwan natürlich nichts machen. Aber wenn wir einfach im Alltag uns bewusster ausdrücken und die Zivilgesellschaft bewusst wird, wie das verstanden wird im Ausland, dann kann China dagegen nichts machen. Sonst machen wir uns halt zum, ja, Erfüllungsgehilfen, dass der Status quo in der Taiwanstraße geändert wird, ins Negative für Taiwan.
Ja, als eine Taiwaner oder für Taiwaner ist das Thema mir uns wichtig. Ich nehme auch ein Beispiel. Also ein Kollege von mir, wir studieren zusammen an der gleichen Universität. Er arbeitet zurzeit in Botschaft in Berlin. Aber weil Taiwan ist nicht diplomatisch von Deutschland erkannt, deswegen er darf nicht als Diplomaten oder diplomatische visumfrei da arbeiten. Er muss zu Taipei Institute eine Arbeitserlaubnis beantragen und nach diesem Antrag darf er in Berlin in taiwanesischer Botschaft arbeiten. Hm. Das ist nicht normal in diplomatischer Welt.
Hm. Du meinst das Deutsche Institut Taipei?
Genau. Oder?
Ah, okay. Ja, genau. Okay. Und ja, meint ihr nochmal, ist es heutzutage wichtiger als früher?
Ja, also eine Sache ist die Technologie. Zum Beispiel KI hat jetzt sehr, sehr Bedeutung und auch sehr Wirkung. Und zum Beispiel die LLM, die Large Language Model, also er lernt so viele Daten von Menschen. Und wenn die Chinesen so viele Begriffe, chinesische Taiwan oder Chinese Taipei, KI füttert, dann KI lernt so. Also einfach so, Taiwan gehört China, es gibt gar kein unabhängiges Land, heißt Taiwan und so weiter. Und die alle Nutzer oder die alle Entwickler von KI kann das nicht mehr verändern.
Ja, also das sind jetzt extreme Beispiele, die aber sehr realistisch sind, aber es können auch einfach Wörter sein wie Reunification oder so, die halt falsch sind, aber die zuhauf im Internet da sind und dann halt sich verfestigen.
Das war mein Gespräch mit Vicky und Howard Xu, beide Mitglieder der Jungen Taiwan-Initiative, die wir in unserem Gespräch ein wenig vorgestellt haben. Eine wesentlich längere und detailliertere Version dieses zweiten Teils unseres Gespräches finden Sie übrigens auf unserer Webseite. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Ilon Huang. Vielen Dank fürs Zuhören.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Donnerstag, den 19. März 2026. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw, dann auf das Weltkugelsymbol klicken und Deutsch auswählen. Dort finden Sie auch Nachrichten, weitere Programmbeiträge und Links zu unserer Facebook-Seite, unserem Instagram- und X-Konto und zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz. Ich verabschiede mich für heute und bedanke mich für das Zuhören. Am Mikrofon sprach Juliane Miller.